Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Aufarbeitung des rechten Terrors war heute Thema, nicht nur im Gericht. Vernichtende Bilanz, Fazit des NSU-Untersuchungsausschusses. Kontroverse Debatte, dürfen Forscher Embryos klonen? Singendes Europa, Malmö und der Eurovision Song Contest. Wie konnte das passieren, fragt sich Deutschland, seitdem die Mordserie der rechten Terrorzelle NSU bekannt wurde. Dieser Frage geht seit fast anderthalb Jahren der NSU-Untersuchungsausschuss nach. Heute war der letzte öffentliche Sitzungstag, Zeit also für eine Bilanz. Was die 11 Mitglieder aus 8000 Aktenordnern und zahllosen Vernehmungen erfuhren, schockierte. Da beschworen Fahnder Geister, statt real existierende Spuren zu folgen, und schredderten Beamte wichtige Unterlagen. Umso akribischer wollten die Abgeordneten dieses Versagen aufarbeiten, und zwar überparteilich. Es war der erste mit den Stimmen aller Fraktionen eingesetzte Untersuchungsausschuss, und sein Urteil war einhellig. Ulla Fiebig berichtet.
Wir sind bei den Untersuchungen immer wieder auf Abgründe gestoßen.
Wir haben ein Totalversagen der Sicherheitsarchitektur feststellen dürfen.
Es fällt schwer, bei den vielen Zeugen, die wir gehört haben, auch nur ein, zwei zu finden, denen man gute Arbeit bescheinigen konnte.
Trotz dieser erschütternden Bilanz, das Lächeln fürs Erinnerungsfoto bekommen die meisten Abgeordneten und Mitarbeiter noch hin. Sie waren ein gutes Team, nicht selbstverständlich in einem Untersuchungsausschuss.
Dieser Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag war ein Kleinod. Wir haben alle Beschlüsse einstimmig gefasst.
Und es hat gezeigt, dass das, was unser Anspruch war zu Beginn der Ausschussarbeit, nämlich dass wir hier über die Fraktionen hinweg parteiübergreifend im Sinne der Aufklärung und im Interesse der Sache zusammenarbeiten wollen, uns gelungen ist.
Mehr als 8000 Aktenordner wurden gesichtet, mehr als 90 Zeugen vernommen. Polizisten und Verfassungsschützer, Präsidenten von Sicherheitsbehörden, ehemalige Bundes- oder Landesinnenminister wie Günther Beckstein, Otto Schily oder Wolfgang Schäuble. Zufrieden ist der Untersuchungsausschuss damit, wie viel Aufarbeitung und Aufklärung ihm gelungen ist. Der Vorsitzende spricht im Ergebnis von einem historisch beispiellosen Versagen der Sicherheitsbehörden seit 1945.
Wir haben zur Kenntnis nehmen müssen, dass mit Blick auf die 9 Mordopfer mit einem türkischen bzw. griechischen Familienhintergrund keineswegs ergebnisoffen und in alle Richtungen ermittelt worden ist, was die möglichen Hintergründe betrifft, sondern es ist ressentimentbehaftet, vorurteilsgeladen ermittelt worden.
Nicht erhärtet hat sich dagegen die Annahme, Behörden könnten über die Anschläge doch etwas gewusst und diese geduldet haben.
Ein Mittun staatlicher Organe bei diesen Morden, ein bewusstes Decken der Täter, das alles stand als Verdacht ja im Raum und wird zum Teil bis heute geäußert. Dafür haben wir keine Anzeichen gefunden.
Der Ausschuss hat vor allem auch für die Opfer und deren Angehörige gearbeitet. Ausgesprochen dankbar seien sie dafür, berichtet die Ombudsfrau, die kurz vorher noch beim Prozess in München war.
Die Arbeit des Ausschusses war sehr wichtig und wurde als Lichtblick von den Opfern wahrgenommen, weil sie gemerkt haben, dass das Parlament, Parlamentarier in Deutschland, sich um die Angelegenheiten, um das Verbrechen, das sie, die Familien so betroffen hat, wirklich kümmern.
Ende Juli soll der Abschlussbericht vorliegen, etwa 1000 Seiten dick. Auch mit Empfehlungen, was zu tun ist, damit Ähnliches nicht wieder geschehen kann.
Das Bundeskriminalamt bekam also vom NSU-Untersuchungsausschuss praktisch die Note ungenügend. Aber nachsitzen kann das BKA in dieser Sache auch nicht, jedenfalls nicht vor Gericht. Denn anders als bei Terrorprozessen üblich, können die Ermittler am NSU-Prozess nicht direkt teilnehmen, aus den bekannten Platzgründen. Aber die bisherigen 4 Verhandlungstage hätten den BKA-Beamten ohnehin mehr Wissen über Verfahrensfragen als über neue Fakten geliefert. Doch wenn der Prozess Anfang Juni weitergeht, werden aller Wahrscheinlichkeit nach die ersten beiden Angeklagten aussagen. Und das könnte sowohl für die gescholtenen Ermittler als auch für das Gericht und die Nebenkläger neue Erkenntnisse bringen. Eckhard Querner.
Gamze Kubaschik ist die Tochter des 2006 in Dortmund ermordeten Kioskbesitzers Mehmet Kubaschik. Den schleppenden Prozessauftakt fand sie bedrückend. Inzwischen ist sie mit dem Verlauf aber zufrieden.
Ich hatte das Gefühl, auch wenn es langsam vorangegangen ist, dass es vorangeht. Und das hat mich diese Woche sehr erfreut.
Tag 4 im NSU-Prozess. Die juristischen Scharmützel und Antragskaskaden der ersten Tage könnten weitgehend überstanden sein. Einige Anträge sind noch nicht entschieden, andere Verfahrensfragen aber schon. So verzichtete das Gericht nicht zuletzt nach scharfer Kritik vieler Nebenkläger darauf, den Tatkomplex Köln-Kolbstraße separat zu verhandeln. In Köln war im Juni 2004 eine Nagelbombe explodiert. 22 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Anschlag soll auf das Konto des NSU gehen. Einen Kölner Nebenkläger verfolgt die Tat bis heute.
Das kann man nicht vergessen. Also allein die Nachrichten, was in aller Welt passiert, kommen meine Sachen zum Vorschein, was ich da erlebt habe, was ich danach erlebt habe, wie sich die Menschen fühlen. Das geht nicht einfach von einem weg. Das ist wie ein zweites, wie ein zweiter Begleitperson.
Das Gericht lehnte die meisten Anträge der Verteidiger ab. Auf ihren Wunsch und den mehrerer Nebenkläger aber erhalten sie jetzt Einsicht in eine Liste des Bundeskriminalamts. Die besteht aus 129 Namen von Personen aus dem Umfeld des nationalsozialistischen Untergrunds. Die Anwälte der Hauptangeklagten Schäpe gaben sich anschließend aber wortkarg.
Wir möchten das wirklich nicht bewerten öffentlich, was wir zu sagen hatten. Das haben wir in der Hauptverhandlung erklärt. Und dabei möchten wir es auch gerne belassen.
Am nächsten Sitzungstag Anfang Juni dürften die ersten Zeugen vernommen werden. Carsten S., der die Waffe für 9 der 10 NSU-Morde besorgt haben soll, will sich äußern.
Ich denke, der Tatkomplex, der ihn betrifft, hat natürlich für das gesamte Verfahren eine große Bedeutung. Insofern wird seine Aussage auch nach meiner Einschätzung große Bedeutung haben.
Ebenfalls zur Aussage bereit ist Holger G. Laut Anklage versorgte er den NSU mit Ausweisen. Die Anwältin des Mitangeklagten Wohlleben kündigte an, eine Erklärung ihres Mandanten abzugeben. Schäpe will weiterhin schweigen. Für Gamze Kubaschik ist jeder Verhandlungstag eine enorme Belastung. Trotzdem will sie auch am 4. Juni wieder da sein.
Als 1997 Klonschaf Dolly das Licht der Welt erblickte, galt dies als der Durchbruch beim genetischen Kopieren von Säugetieren. Also auch von uns Menschen. Sie erinnern sich aber sicher auch noch an die leidenschaftliche Debatte. Darf man Lebewesen einfach kopieren? Ist das nicht der Weg hin zum künstlich erschaffenen Menschen? Nun gelang offenbar amerikanischen Wissenschaftlern ein weiterer Schritt in diese Richtung, nämlich das Klonen von menschlichen Embryonen und anschließend die Entnahme von deren Stammzellen. Diese Stammzellen gelten als Alleskönner. Aus ihnen ließen sich beispielsweise Organe wie Herz und Nieren oder aber Nerven züchten. Und somit könnten, so die Hoffnung, schwere Krankheiten geheilt werden. Das Echo auf diese Nachricht ist allerdings geteilt. Antraut Cordes-Strehle.
Es ist ein Tag wie jeder andere am Institut für Neurobiologie der Universität Bonn. Was auf der anderen Seite des Atlantiks als wissenschaftliche Sensation im Reagenzglas gefeiert wird, damit hatte man hier längst gerechnet.
Überraschend kommt der Befund nicht. Es ist bereits in der Vergangenheit bei anderen Säugetieren gelungen, über dieses Verfahren Zellen herzustellen. Was neu ist, ist, dass es tatsächlich beim Menschen auch funktioniert.
Klonen nennt man das Verfahren und Dolly, das Schaf, war vor knapp 16 Jahren das erste geklonte Säugetier. Beim Menschen aber versagte die Labortechnik regelmäßig, bis jetzt. Nun aber gelang den Forschern in Oregon der wissenschaftliche Durchbruch. Aus der Hautzelle eines Menschen wird der Kern isoliert und herausgenommen. Dieser Kern wird in eine Eizelle ohne Erbsubstanz eingepflanzt. Durch Zellteilung entwickelt sich ein Embryo im Frühstadium, dem dann embryonale Stammzellen entnommen werden. Diese lassen sich in verschiedene Zelltypen verwandeln, in Haut-, Nerven- oder Muskelzellen, je nachdem, was ein Patient braucht. Es wird uns ermöglichen, mit Stammzellen viele Krankheiten wie Parkinson und Diabetes zu bekämpfen, die bis heute nicht geheilt werden können. In Bonn werden die Erfolgsaussichten der nun geglückten Methode weniger enthusiastisch beurteilt, weil es längst Alternativen zu embryonalen Stammzellen gibt. Außerdem:
Diese Technik ist hochproblematisch. Wir haben auf der einen Seite die Notwendigkeit für Eizellspenden, die als Ausgangspunkt eingesetzt werden müssen, mit der eigenen Problematik, mögliche Instrumentalisierung der Spenderinnen, aber auch gesundheitliche Risiken.
Vor allem aber ist das Klonverfahren ethisch umstritten, für manche ein wahrer Albtraum. Was, wenn die Rezeptur verwendet wird, um Klonbabys zu züchten? Was in Deutschland verboten ist, könnte anderswo Realität werden, warnen die Forscher vom Max-Planck-Institut in Münster.
Jetzt müsste man sich wirklich hinsetzen gemeinsam und weltweit das reproduktive Klonen ächten, damit keiner auf den Gedanken kommt, diese Versuche durchzuführen und den Embryo in den Uterus einer Frau zurückzuführen.
Was wird die Zukunft bringen? Wohl oder wehe, medizinischen Nutzen oder Missbrauch? Die Erfahrung zeigt, was wissenschaftlich möglich ist, wird oft auch Realität.
Wissenschaft zwischen der Hoffnung auf Heilung und der Furcht, zu weit zu gehen. Ein Kommentar von Friederike Krumme vom Norddeutschen Rundfunk.
Für sich genommen klingt das doch toll. Da gelingt es Forschern, geklonte Stammzellen herzustellen. Und mit denen, so der Traum, können Mediziner irgendwann die Schäden eines Herzinfarktes beheben, schlimme Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Parkinson heilen, Menschen vor dem Erblinden retten. Muss man sich da nicht freuen? Muss man das nicht unterstützen, schon um so vielen schwerkranken Menschen irgendwann helfen zu können? Eine schwierige Frage, denn der Preis für das alles ist hoch. Denn dafür werden Embryonen erst erschaffen und dann wieder zerstört. Frauen müssen Eizellen spenden mit allen gesundheitlichen Risiken. Und wir gehen weiter auf dem Weg, der beim geklonten Menschen enden könnte. Die Antwort darauf darf man sich nicht leicht machen, aber man muss eine finden. Ich denke, es ist richtig, dass unser Gesetz bei aller Hoffnung auf Heilung diese Forschung in Deutschland verbietet. Dass bei uns Embryonen, immerhin der Anfang des Menschen, nicht zur Gewinnung von Stammzellen zerstört werden dürfen. Dabei muss es bleiben. Und zum Glück gibt es inzwischen auch einen anderen Weg. Wissenschaftler sind dabei, ebenso hoffnungsvolle Stammzellen herzustellen, für die sie keine Embryonen brauchen. Hoffentlich mit Erfolg, denn das ist die einzige Chance, von der embryonalen Stammzellgewinnung loszukommen. Sie muss überflüssig werden. Längst überfällig ist die weltweite Ächtung des reproduzierenden Klons. Denn der Erfolg der amerikanischen Wissenschaftler zeigt, wie nah wir schon dran sind am geklonten Menschen.
Friederike Krumme kommentierte. Im Bundestag zog Bundesverteidigungsminister de Maizière heute eine Zwischenbilanz der laufenden Bundeswehrreform. Im Anschluss daran musste er heftige Kritik einstecken. Die Kurznachrichten mit Thorsten Schröder.
De Maizière gab eine Regierungserklärung zur Reform der Bundeswehr ab. Die Opposition warf ihm vor, Sparziele zu verfehlen. In der Debatte kam auch das gescheiterte Drohnenprojekt Eurohawk zur Sprache.
Bei der Bundeswehrreform geht es vor allem ums Streichen. Von Personal, Doppelstrukturen und Geld. Doch Geld sparen ist nicht gelungen. Die Opposition wirft der Regierung Geldverschwendung vor, nach dem Millionendebakel um die Aufklärungsdrohne Eurohawk. Das solle sich nicht mehr wiederholen, versichert de Maizière.
Wir planen nur, was wir uns leisten können. Wir beschaffen, was wir brauchen und nicht, was uns angeboten wird. Die Nutzungskosten werden von Beginn an bei der Kostenkalkulation einberechnet. Nachträgliche Veränderungen werden erschwert.
Ziel der Reform: Die Bundeswehr wird verkleinert. Von 250.000 auf langfristig 185.000 Soldaten. Und Kasernen werden geschlossen. Diese Reform führe zu Unmut in der Truppe, wirft die Opposition der Regierung vor.
Und nehmen Sie nicht wahr, dass 70% der Soldaten bis zum heutigen Tag überhaupt noch nicht wissen, wohin sie gehen werden, was aus ihrer Familie und dem Arbeitsplatz und dem Bildungssystem ihrer Kinder wird.
Durch die Reform soll die Bundeswehr kleiner und effizienter werden. Dadurch soll sie auch besser mehrere Auslandseinsätze gleichzeitig bewältigen können.
Der Landtag in Bayern hat als Konsequenz aus der Beschäftigungsaffäre das Abgeordnetengesetz verschärft. Parlamentarier dürfen künftig bis zum 4. Verwandtschaftsgrad keine Angehörigen mehr einstellen. Das gilt also auch für Cousins oder Cousinen. Für die Arbeitsverträge wird die Parlamentsverwaltung zuständig sein. Zahlreiche Abgeordnete, vor allem aus der CSU, hatten jahrelang Ehefrauen oder Kinder als Bürohilfen beschäftigt. Wohin steuert die Europäische Union und welche Rolle wird Deutschland dabei spielen? Unter anderem über diese Fragen diskutierten heute hochrangige Politiker wie Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Westerwelle beim WDR-Europaforum in Berlin.
Die Kanzlerin als Gast beim 16. WDR-Europaforum sprach von einer historischen Entscheidungsphase.
In diesen Jahren wird darüber entschieden werden, das ist meine tiefe Überzeugung, ob Europa in 10, 20, 30 Jahren auf der Welt noch eine wirkliche Rolle spielt.
Deutschland, so der Außenminister, müsse seine Rolle bei der Entwicklung Europas mit Augenmaß wahrnehmen.
Ich warne uns vor jeder Form von teutonischer Hochnäsigkeit. Es wird auch Deutschland auf Dauer nicht gut gehen, wenn es unseren europäischen Partnern auf Dauer schlecht geht.
Frage an den SPD-Kanzlerkandidaten: Soll Ungarn bei weiterem Demokratieabbau aus der EU ausgeschlossen werden?
Mit Blick auf eine Entwicklung in Ungarn, die ich klar als antidemokratisch, auch als diskriminierend empfinde, würde ich eine solche Konsequenz nicht ausschließen wollen.
Die Kanzlerin übrigens will nächste Woche zum Champions-League-Finale nach London fliegen. Auch eine Art europäisches Gipfeltreffen.
In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens 15 Menschen getötet und mehr als 30 verletzt worden. Der Attentäter steuerte seinen mit Sprengstoff beladenen Wagen in einen NATO-Konvoi. Unter den Toten seien 6 Angehörige der internationalen Schutztruppe sowie mindestens 2 Kinder, teilte das Militärbündnis mit. Zu dem Anschlag bekannte sich eine islamistische Extremistengruppe. US-Präsident Obama hat Konsequenzen aus der Affäre um die US-Steuerbehörde IRS gezogen. Auf einer gestern Abend kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Washington gab er den sofortigen Rücktritt des Behördenchefs bekannt. Die IRS hatte gezielt regierungskritische Gruppen überprüft, die in den meisten Fällen den oppositionellen Republikanern nahestanden. Obama sprach von einem unentschuldbaren Fehlverhalten innerhalb der Behörde.
Dreimal war US-Außenminister Kerry seit seinem Amtsantritt im Februar schon in der Türkei. Denn das NATO-Land an der Grenze zu Syrien spielt eine Schlüsselrolle für den Ausgang des Bürgerkrieges. Heute war der türkische Ministerpräsident zu Besuch beim amerikanischen Präsidenten. Erdogan und Obama sind sich einig, Assad muss weg, je eher desto besser. Soweit der Slogan. Aber um ihn umzusetzen, gäbe es keine Zauberformel, hieß es bei den gemeinsamen Pressekonferenz. Der US-Präsident will keinen militärischen Alleingang in Syrien riskieren. Doch der türkische Ministerpräsident macht Druck. Aus Washington Stefan Niemann.
Enttäuscht und unzufrieden sieht er aus. Der hohe Besuch aus der Türkei fühlt sich offenbar abgespeist. Und das schon vor dem Mittagessen mit US-Außenminister Kerry und Vizepräsident Biden. Dabei hatte der Tag in Washington ganz nach dem Geschmack von Ministerpräsident Erdogan begonnen. Besonders feierlich empfangen die Amerikaner ihren wichtigsten Partner in der muslimischen Welt. Da weiß Gastgeber Obama schon, dass der schönen Symbolik kaum Substanz folgen wird. Denn eigentlich wollte Erdogan dem US-Präsidenten ein Ja zu einer Flugverbotszone in Syrien abringen und die Amerikaner dazu bewegen, den syrischen Rebellen mit Waffen zu helfen. Doch auf nichts davon hat sich Barack Obama festlegen lassen. Die beiden sollen sich menschlich exzellent verstehen, aber beim Thema Syrien drängt der eine und zögert der andere. Diplomatisch klingt das so. Wir werden gemeinsam den Druck auf das Assad-Regime erhöhen und mit der syrischen Opposition zusammenarbeiten. Der türkische Ministerpräsident ist führend bei den internationalen Bemühungen für ein demokratisches Syrien ohne Assad. Erdogan kennt den Diktator in Damaskus seit vielen Jahren. Nun wirbt er weltweit für dessen Sturz. Unser Ziel ist es, die Dinge zu beschleunigen. Deshalb reise ich ja zu unseren Partnern. Es gilt, den Tod weiterer Menschen zu verhindern. Die Diktatur muss einer Demokratie weichen. Das ist die gemeinsame Verantwortung aller Länder. Der türkische Gast hat den Amerikanern offenbar keine zwingenden Beweise zu einem Giftgaseinsatz in Syrien vorlegen können. Und der US-Präsident ist vermutlich nicht unglücklich darüber. Denn genau diesen Giftgaseinsatz hatte er ursprünglich als rote Linie definiert, nach deren Überschreiten Amerika in Syrien eingreifen werde. Erdogan wird weiter drängen. Er trifft Obama gleich zum Dinner.
Fahrgäste der Deutschen Bahn in Niedersachsen machten gestern unfreiwillig eine Tour in die Landeshauptstadt, wie heute bekannt wurde. Ein ICE, der eigentlich in Göttingen Halt machen sollte, sauste ungebremst weiter und kam erst in Hannover wieder zum Stehen. Die Betroffenen wurden kostenlos zurückgebracht. Irren ist menschlich, könnte man hier sagen. Andere Ausfälle sind der Technik zuzuschreiben. Und da hoffen Kunden ebenso wie Manager der Bahn auf Verbesserungen. Aber die kommen nicht so schnell wie erhofft, wie Michael Heusen zeigt.
Wie weiße Pfeile rasen sie durch Deutschland. Aber wehe, wehe, wenn das Wetter mal nicht mitspielt. Verspätungen, Zugausfälle. Im Winter legen Schnee und Eis die moderne Zugtechnik lahm. Und in der Sommerhitze kollabieren gerne die Klimaanlagen. Alles Bilder der Vergangenheit, hofft die Deutsche Bahn, wenn diese Züge endlich fahren dürfen. Aber noch kommen sie nur in der Kleinstadt Wegberg, nahe der niederländischen Grenze, zum Einsatz, auf einem Testgelände von Siemens. 400.000 Kilometer haben sie schon hinter sich, ohne einen einzigen Bahnkunden an Bord. Nur die Siemens-Ingenieure dürfen mitfahren.
Wir machen das unter realen Bedingungen. Es ist nicht so, dass wir simulieren. Hier wird getestet unter realen Bedingungen. Das kann kein anderer in Europa oder in der Welt in dieser Form.
Aber die offizielle Prüfung dieser Züge durch das Eisenbahnbundesamt wird erst im Sommer beginnen. Und sie könnte Monate, wenn nicht Jahre dauern. Ganze 6 Prüfer sind bisher dafür zuständig. Ein untragbarer Zustand, sagen die Bahnhersteller. Denn nicht nur ICEs warten auf Zulassung. Insgesamt stehen nagelneue Züge im Wert von über 1 Milliarde Euro in Deutschland auf dem Abstellgleis.
Wir haben Verträge mit unseren Kunden. Wir müssen also fristgerecht Fahrzeuge liefern und die Fahrgäste warten auch schon darauf. Zum anderen haben wir Unsicherheiten in dem Verfahren, weil immer neue Anforderungen dazugekommen sind in der Vergangenheit und wir dann praktisch Fahrzeuge teilweise schon fertiggestellt hatten und auf Halde stellen mussten und dann mit neuen Anforderungen zurechtkommen mussten.
So sei beim Siemens ICE moniert worden, dass es bei Langsamfahrten eine Bremsverzögerung von 1 Sekunde gibt. Das Eisenbahnbundesamt weist all diese Vorwürfe zurück.
Wir brauchen nicht besonders lang. Gesetzlich vorgegeben sind uns maximale Prüfzeiten von 4 Monaten und die überschreiten wir auch nicht. Im Gegenteil, wenn es wirklich eng wird, prüfen wir Unterlagen auch innerhalb weniger Tage. Was die viele Zeit in Anspruch nimmt, ist die Entwicklungsbegleitung bei den Herstellern. Das machen wir heute, sehr intensiv und da muss man sich in der Tat die Frage stellen, ob das die Aufgabe einer Zulassungsbehörde ist.
Nein, ist es künftig wohl nicht mehr. Ein Eisenbahn-TÜV soll die Züge abnehmen. Das Eisenbahnbundesamt soll nur die sicherheitsrelevanten Kriterien, wie etwa die Bremssysteme, prüfen, hat der Bundesverkehrsminister vorgeschlagen.
Mein Ziel ist es, dass die Eisenbahnfahrzeuge, Lokomotiven und Waggons schnell jetzt ausgeliefert werden, damit wir die Engpässe im Schienenverkehr beseitigen.
Alle sind sich also einig, es muss schneller gehen. Wie schnell, das kann aber noch niemand sagen. Und so lange drehen die neuen ICEs ihre Runden auf dem Testgelände am Niederrhein.
Für ihre Pläne, Internet-Flatrates zu begrenzen, hat die Telekom viel Kritik einstecken müssen. Der scheidende Konzernchef Obermann bekam dafür heute auch auf seiner letzten Hauptversammlung Gegenwind. Noch einmal Thorsten Schröder.
Obermann rechtfertigte die Regeln für neue Festnetzanschlüsse. Ansonsten werde das Internet für alle langsamer oder teurer. Aktionärsvertreter kritisierten das Vorhaben. Kunden würden dadurch in die Arme günstigerer Anbieter getrieben. Die Telekom war auch Thema an der Frankfurter Börse. Dazu Markus Gürne.
Das Bonner Unternehmen hat in der Vergangenheit nicht nur für Freude gesorgt. Telekom-Chef René Obermann versuchte auf seiner letzten Hauptversammlung deshalb manch Woge zu glätten. Die Schwierigkeiten mit der Krisentochter T-Mobile USA haben der Telekom im vergangenen Jahr Ärger beschert. 7,4 Milliarden Euro musste der Konzern schließlich abschreiben, was einen Jahresverlust 2012 einbrachte. Schließlich gelang es Obermann aber, T-Mobile USA mit dem US-Konkurrenten Metro PCS zu fusionieren und den Ärger zu beenden. Von ihrem großen Desaster hat sich die T-Aktie nie erholt. Seit ihrem Höchststand im März 2000 mit über 100 Euro hat die T-Aktie 90% verloren. Heute gibt es einen kleinen Lichtblick. Es geht um 2,7% hinauf auf 10,04 Euro. Das reicht nicht, um Aktionäre zufriedenzustellen. René Obermann aber sieht die Telekom auf gutem Wege. 2014 soll der Konzern wieder wachsen.
Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex DAX erreichte zwar im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch, gab aber wieder nach und schloss nahezu unverändert bei 8.370 Punkten. Der Dow Jones in New York lag bei 15.233 Zählern. 3 Wochen nach dem Einsturz einer maroden Textilfabrik in Bangladesch ist ein Abkommen in Kraft getreten, das die Sicherheit der Arbeiter verbessern soll. Mehr als 30 führende Bekleidungsunternehmen haben es unterzeichnet. Mehr als 1000 Fabriken in Bangladesch müssen damit in Zukunft strenger kontrolliert werden. So sollen unabhängige Gutachter zum Beispiel überprüfen, ob Brandschutzbestimmungen eingehalten wurden. Auf dem Gelände einer Schuhfabrik in Kambodscha ist ein Dach eingestürzt. 2 Arbeiter wurden nach Angaben der Polizei getötet, 11 weitere verletzt. Die dünne Betondecke sei unter der Last der dort gelagerten Ware eingebrochen. Die kambodschanische Regierung will nun alle Bekleidungsfabriken im Land überprüfen lassen.
Noch steht nicht ganz fest, wer am Samstag beim Finale des Eurovision Song Contest dabei sein wird. Denn im Moment läuft im schwedischen Malmö das 2. Halbfinale, bei dem sich wie auch vorgestern 10 für das Finale am kommenden Samstag qualifizieren. Und hier sehen Sie die finnische Teilnehmerin Krista Siegfrieds mit ihrem Beitrag Marry Me. Krista Siegfrieds mit Marry Me, heirate mich. Mal schauen, wer da am Ende Ja sagt. Tja, da die Deutschen neben anderen Ländern wie Frankreich und Spanien zu den größten Geldgebern für den größten Songwettbewerb der Welt gehört, muss sich die deutsche Gruppe Cascada nicht erst qualifizieren. Mal sehen, ob sie am Samstag die Jury genauso begeistern kann wie die Fans. Klaas-Oliver Richter berichtet aus Malmö.
Bei den Fans in Malmö kommen Cascada an, wie nur wenige aus dem Teilnehmerfeld. Eingängig schnell, Tanzmusik für die Disco eben. Beim Open-Air-Auftritt sind die Zuschauer schlicht aus dem Häuschen.
Cascada ist die Beste.
Und zum Tanzen ist es wunderbar. Ja.
Super tanzbar, es macht einfach von der ersten Sekunde an Spaß.
Landet auf jeden Fall weit vorne, weil die rockt die Bühne, also das ist schon super. Ja.
Es liegt reichlich Vorfreude in der Luft, 2 Tage vor der großen Show in Malmö. Zigtausende Fans sind bereits angekommen in der Stadt am Öresund. Als Top-Favoritin gilt weiterhin Emily de Forest aus Dänemark mit ihrem Song Only Teardrops. Wird sie in den Wettbüros weiter an Nummer 1 gehandelt. Und natürlich bietet der Eurovision Song Contest, kurz ESC, wieder reichlich bunte und schräge Auftritte. Igranka aus Montenegro zum Beispiel. Im ersten Halbfinale war allerdings Schluss für die rappenden Astronauten vom Balkan. Zlata Ognevic lässt sich von einem Riesen auf die Bühne tragen. Fast 2,40 Meter ist Igor Wovkovinski groß. Singen kann er nicht, aber er beschert dem ukrainischen Beitrag Aufmerksamkeit. César aus Rumänien singt so hoch wie sonst niemand beim ESC. Popmusik mit Falsettstimme. Heute Abend muss er sich im zweiten Halbfinale gegen 16 Konkurrenten behaupten. Denn nur die ersten 10 sind am Ende dabei, am Samstag. Cascada dagegen sind gesetzt fürs Finale. Aber auch dem Song aus Deutschland bleiben nur 3 Minuten, um die Zuschauer zu überzeugen. Deshalb muss das Schuhproblem von Sängerin Natalie Horler schnellstmöglich gelöst werden. Ihre High Heels, die sind nämlich zu groß.
Also Fluch auf diesen Schuhen. Ich habe die selber gemacht, ja. Also ich habe die komplett mit Swarovski-Kristallen vollgeklebt, damit die halt wirklich so schön glitzern. Tun sie auch. Ich hatte halt nur ein bisschen Probleme damit, die erste Probe, dass ich die einfach verloren habe.
Am Samstag will sie die Showtreppe elegant und mit sicherem Schritt hinunterschreiten, damit für Cascada dann auf der ganz großen Bühne alles glatt geht.
Ja, warten wir mal ab, ob beim Auftritt von Cascada alles glatt geht. Wer Sieger wird, können Sie übrigens hier im Ersten miterleben. Am Samstag überträgt das Erste das Finale in voller Länge. Sollte Sängerin Natalie Horler doch ins Rutschen kommen, dann kann es aber nicht an Regengüssen liegen. Denn erstens findet der Eurovision Song Contest in einer Halle statt. Und zweitens wird es in Malmö in den nächsten Tagen wohl noch schöner als in Deutschland, oder, Donald Becker?
Genau so ist es, Tom Buro. 24 Grad morgen und auch übermorgen dazu. Sehr viel Sonnenschein in Malmö, vielleicht ein bisschen böiger Ostwind, aber ansonsten wirklich schönstes Wetter dort. Und wir gucken uns jetzt mal den morgigen Tag bei uns an. Und da gibt es wieder eine, ja, muss schon sagen, Dreiteilung. Im Osten immer noch schön sommerlich warm, im Westen immer noch regnerisch und kühl. Und mittendrin von der Nordsee bis runter nach Bayern werden sich morgen im Tagesverlauf teils schwere Gewitter entwickeln. Warum? Immer noch liegt diese Luftmassengrenze über uns, über dem Südwesten Deutschlands, und dieses Tief lenkt auch die warme Luft in Richtung britische Inseln. Wir können mal die Höchsttemperaturen für morgen drunter blenden. Da gibt es hier im Süden von Russland Höchstwerte von über 30 Grad. Und so ein Ableger der Sommerluft kriegt morgen auch noch der Osten Deutschlands ab. Dagegen deutlich kühler hier über Südfrankreich und der Schweiz. Und diese Luft kommt auch von Südwesten zu uns. Also von Südwesten her wird es kühler. Das gibt es wirklich nicht alle Tage. Auf dem Radarfilm können wir den Regen von heute noch mal angucken. Und da sehen wir dieses riesige Regengebiet, das über Nordrhein-Westfalen gezogen ist. Und hinterher gab es dann auch hier im Westen von Nordrhein-Westfalen und vor allem über der Nordsee noch ein paar Gewitter. Die werden aber heute Nacht so langsam in sich zusammenfallen, ziehen dann nach Norden raus. Und es gibt auch ein paar Regentröpfchen im äußersten Osten. Da kann auch mal ein bisschen dichtere Bewölkung durchziehen, aber das ist eigentlich kaum der Rede wert, der Regen zumindest. Im Südwesten wird der Regen dann aber schon wieder neu einsetzen. Und die Tiefsttemperaturen, die sind eigentlich wirklich sehr lau für eine Mainacht, 17 bis 12 Grad zumeist. Nur wenn die Sterne ein bisschen länger funkeln, im Westen geht es auch mal auf 9 Grad runter. Der Vormittag bringt dann den Regen von Südwesten her, im Osten erstmal noch sehr schön mit viel Sonnenschein. Zum Nachmittag wird der Regen dann weiter in Richtung Norden vorankommen. Im äußersten Nordosten immer noch sehr sonnig und sehr warm und dazwischen die angesprochenen Gewitter, das heißt zum Teil Hagel kann dabei sein. Starkregen und auch Sturmböen, im Osten nochmal richtig sommerlich warm, bis zu 27 Grad, gerade mal 12 bis 13 Grad im Südwesten, wenn die Sonne gar nicht scheint. Der Wind kommt morgen aus unterschiedlichen Richtungen, dort wo die Tiefdruckgebiete mit ihren Zentren sitzen und hier sehen Sie, weht der Wind so ein bisschen zusammen. Genau das ist die Zone, wo dann morgen auch die Gewitter stattfinden werden. Das ist das Wochenende. Da sehen wir im Süden, wird es richtig schön am Samstag. Sonntag dreht sich das um. Dann eher im Norden und im Osten schön. Wir sehen also, Tomburo, es gibt Sonne zu Pfingsten. Man muss nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein.
Also am besten flexibel sein und dem guten Wetter hinterherfahren. Okay. Danke, genau. Donald Becker. Ja, hier geht's jetzt weiter mit dem Filmdebüt im Ersten. Die Fremde mit Sibel Kekilli in der Hauptrolle. Die nächsten Nachrichten bringt dann die Tagesschau um 1.45 Uhr. Das waren die Tagesthemen von heute. Morgen ist ein neuer Tag.